Deutsche Ingenieure haben schon zahlreiche beeindruckende Gebäude hervorgebracht. Und wenn du jetzt mal bei dir zurückblickst, welches davon ist denn dein Lieblingsbauwerk? In einer Stadt, in deiner Umgebung oder auch in einem anderen Land? Wenn ich mir so anschaue, welche Gebäude ich besonders beeindruckend finde, vor allem von der Architektur, also auch vom Tragwerksdesign, dann fällt mir hier spontan die Elbphilharmonie in Hamburg ein. Und das auch zu Recht, denn die Elbphilharmonie in Hamburg ist ein faszinierendes Wahrzeichen, auf das die Hamburger mehr als stolz sind. Und ich war dort auch schon persönlich und kann das nur bestätigen. Doch das war nicht immer so, denn das Projekt verschlang anstatt 80 Millionen beinahe 900 Millionen. Und wie das passieren konnte, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge und deshalb bleibt auf jeden Fall dran, wenn es heißt Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Mein Name ist Daniel und heute schauen wir uns mal die Elbphilharmonie in Hamburg genauer an. Kurz zur Elbphilharmonie. Diese wurde im Jahr 2017 eröffnet, ist auch das Wahrzeichen der Hansestadt in Hamburg und empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern. Und das Design, das stammt von dem berühmten Architekturbüro Herzog und de Meuron. Und das Besondere an der Elbphilharmonie in Hamburg ist, denn dieses Design ist absolut einzigartig. Mit absolut einzigartig meine ich, dass die Elbphilharmonie einfach zwei Welten miteinander verbindet. Einmal die Basis, also das Fundament, der Sockel, der aus traditionellen roten Ziegelsteinen besteht. Und auf diesem Sockel, also auf diesem Fundament kann man so sagen, erhebt sich ein moderner Glaskörper auf einer Höhe von bis zu 110 Meter über dem Wasserspiegel der Elbe. Und wofür wird die Elbphilharmonie genutzt? Vielleicht hast du es ja schon mal gehört, dass das ein oder andere Musikkonzert oder Konzertstück vom bekannten Komponisten, Musikern und so weiter dort stattfindet. Denn die Elbphilharmonie kann viel mehr als nur schön aussehen. Das Herzstück des Bauwerks verbirgt sich nämlich im modernen Glaskörper. Hier befindet sich ein Konzertsaal, auch großer Saal genannt, mit Platz für bis zu 2100 musikbegeisterte Besucher. Ein etwas kleinerer Saal für 550 Personen wird ebenfalls für Veranstaltungen genutzt. Im Ostteil der 9. bis 20. Etage befindet sich das The Westin Hamburg Hotel. Hier bieten 244 Zimmer einen ungestörten Blick auf die Elbe, die Speicherstadt und die moderne Hafen City. Im Westteil dagegen geht es etwas privater zu. Denn hier liegen insgesamt 45 exklusive Eigentumswohnungen, eingebettet in eine wirklich spektakuläre Umgebung. Doch so unscheinbar der Sockel, ein alter Kaispeicher aus früheren Tagen auch aussieht, er hat einiges zu bieten. Hier finden Gäste des The Westin Hamburg Hotels eine Wellnesslandschaft mit einer Fläche von 1300 Quadratmeter. Daran schließen sich ein großer Fitnessbereich und verschiedene Konferenzräume an. Auch ein Parkhaus darf natürlich nicht fehlen. Ebenfalls im Sockel befindet sich der dritte Konzertsaal, das Kai Studio 1. Hier finden bis zu 170 Personen Platz. Der perfekte Ort für kleinere Veranstaltungen. So, jetzt haben wir uns schon den oberen und den unteren Teil der Elbphilharmonie angesehen, fehlt also nur noch die Mitte. Eine breite Fuge, die sogenannte Plaza, verbindet beide Teile. Und das ziemlich elegant. Die 360-Grad-Aussichtsplattform ist öffentlich zugänglich und bietet einen spektakulären Rundumblick auf Hafen, Elbe und die Speicherstadt. Also, meiner Meinung nach, wenn du in Hamburg bist oder auch in Hamburg lebst, die Hamburger kennen das ja, aber wenn du in Hamburg zu Besuch bist, muss die Elbphilharmonie angeschaut werden. Meiner Meinung nach ein tolles, wirklich beeindruckendes Bauwerk. Man kann da auch rein, man kann sich da ein Ticket holen und genießt die Aussicht von der Elbphilharmonie auf die Elbe, auf die Hafen City. Das ist wirklich atemberaubend. Absolut empfehlenswert. So, und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Phasen des Projekts Elbphilharmonie mal genauer an. Ihr merkt sicher schon, hier geht es um ein sehr beeindruckendes Gebäude. Zweifellos ein Wahrzeichen, das seinen Geruf gerecht wird. Aber gerade zu Anfang des Projekts war die Freude der Hamburger eher, naja, nennen wir es mal verhalten. Das hat vor allem etwas mit den Planungen und dem Bau an sich zu tun. Sehen wir uns das mal genauer an. Die Konzeption der Elbphilharmonie. Die Idee, ein einzigartiges Konzerthaus errichten zu wollen, entstand schon in den frühen 2000er Jahren. Hamburg war berühmt für seinen Seehandel. Schließlich ist es eine Hansestadt. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch immer mehr Waren per Luftfracht oder LKW transportiert. Der berühmte Seehandel der Hanse wurde immer unbedeutender. Diese sinkende Popularität wollte die Stadt ausgleichen. Also setzten sich die Verantwortlichen das Ziel, ein neues Wahrzeichen zu schaffen, das zwar auf den vergangenen Ruhm der Hanse hinweist, aber gleichzeitig auch neue, moderne Wege geht. Dafür wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben und gewünscht war ein Konzerthaus mit Hotel, passend zum modernen Hafen-City-Projekt. Letztendlich gewann eine Skizze aus einem bekannten Schweizer Architekturbüro. Und dieses Architekturbüro ist Herzog und de Meuron. Diese Skizze zeigt einen Glaskörper auf der Spitze des historischen Kaispeichers A. Darüber ein wellenförmiges Dach und eingefasst von einer einzigartig strukturierten Fassade. Eine perfekte Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, mit einem Hauch Futurismus für die Zukunft. Sehr schön, also der Plan stand, blicken wir weiter, und zwar zu den ersten Vorbereitungen für den Bau der Elbphilharmonie. Nachdem das Konzept also stand, ging es weiter in die andere Planung. Hier gestalteten sich schon die ersten Schritte schwierig. Wie integriert man ein modernes Bauwerk in ein historisches Gebäude? Der Backsteinspeicher war schließlich fester Bestandteil des Ganzen. Früher wurden hier Waren wie Tee, Kakao und Tabak gelagert. Eine Lagerhalle ist natürlich weit entfernt von dem, was die Stadt mit dem Gebäude vorhatte. Also, was musste her? Der gesamte Speicher musste entkernt werden. Bodenuntersuchungen zeigten eine hölzerne Pfahlgründung unter dem Fundament. Für damalige Verhältnisse war das Standard. Doch um den Glaskörper aufsetzen zu können und noch wesentlich mehr, wie zum Beispiel der komplette Stahlbetonkern, musste mehr Tragfähigkeit her. Das Fundament wurde also durch Stahlbetonpfähler und Mikropfähler verstärkt. Zusätzlich wurden Betonlager und Bewehrungen für die Bodenplatte eingesetzt. So hatte man eine solide Basis. Ein spannender Sidefact nebenbei. Während dieser Verbesserungen wurde der gesamte Kaispeicher durch eine hydraulische Hebeanlage angehoben und stabilisiert, bis die Arbeiten abgeschlossen waren. So, blicken wir nun zu den Detailarbeiten an der Elbphilharmonie. Die ersten Schritte standen also fest und die Vorbereitungen waren im vollen Gange. Nun war es an der Zeit, sich Gedanken um die Details zu machen. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht gar nicht so aus, aber die Elbphilharmonie hat einige Preise in Sachen Nachhaltigkeit gewonnen. So auch das Goldzertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, kurz DGNB. Der große Saal und seine weiße Haut. Doch nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit kann das Projekt punkten. Tatsächlich befindet sich im Inneren eine der wohl größten Innovationen im gesamten Gebäude. Viele von euch kennen sicher den großen Saal mit seiner unverwechselbaren Akustik. Alles wurde hier für die perfekte Akustik angeordnet. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Sitzplätze für alle 2100 Zuschauer sind terrassenförmig angeordnet, angelehnt ans Prinzip der Weinterrassen. Der gesamte Konzertsaal ruht auf einer speziellen Betonwanne, die tief in den Boden eingelassen ist. Durch spezielle elastische Lagerungen erreichten die Beteiligten eine nahezu absolute akustische Entkopplung von der Außenwelt. Deshalb wird der große Saal auch schwimmender Saal genannt. Wenn es genauer interessiert, also für Zahlenfüchse, ganze 342 Stahlfederpakete sorgen unten und 34 weitere im Dachbereich dafür, dass Schwingungen von außen, beispielsweise von der Hafen City, gedämpft werden. Zweifellos eine technische Meisterleistung. Um dieses perfekte Erlebnis so perfekt wie möglich zu halten, werden Besucher der Hafen City während der Konzerte am Platz über den Saal vorbeigeleitet. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, den Saal akustisch anzupassen. Beispielsweise über einen senkbaren akustischen Vorhang mit einer Fläche von 600 Quadratmetern. Sogar jeder einzelne Sitz ist individuell höhenverstellbar. Alles für die perfekte Akustik. Also, wenn ihr einmal selbst im großen Saal steht und dann nach oben schaut, blickt ihr direkt auf eine weltweite Neuheit, die sogenannte weiße Haut. An der Decke des großen Saals sieht es beinahe aus, als wären dort unzählige kleinere Fischsuppen angebracht. Diese Verschalung, also diese besondere Art der Verschalung mit so kleinen Aushöhlungen, von 6000 Quadratmetern besteht aus unglaublichen 10.000 individuell gefrästen Gipsfaserplatten. Eine extrem große Menge an Arbeit mit dem Ziel, mögliche Echos zu verhindern. Das Design stammt vom japanischen Akustiker Yasushiya Toyota, einem absoluten Experten auf diesem Gebiet. Nun zu den lebendigen Wellen auf der Glasfassade der Elbphilharmonie. Lassen wir das Innere der Elbphilharmonie etwas hinter uns und sehen uns die Fassade etwas genauer an. Denn auch sie ist ein absolutes Unikat. Die Umsetzbarkeit der Fassade war eine große Herausforderung für alle beteiligten Tragwerksplaner. Denn so etwas wurde noch nie gebaut. Das wellenförmige Design sorgt für ein dynamisches und organisches Erscheinungsbild. Es erinnert an das Wasser der Elbe und soll den maritimen Charakter der Stadt hervorheben. Je nach Lichteinfall und Wolkendecke spielen sich faszinierende Dinge auf der Fassade ab. Der Glasriese verschwindet beinahe durch die Reflexion von Himmel und Wolken und morgens und abends lässt die auf- und untergehende Sonne das gesamte Gebäude von innen herausleuchten. Um diese Effekte zu erreichen, entwarf das Ingenieurbüro Werner Sobeck, unter anderem auch ein Kunde von uns, dafür eine einschallige Glasfassade in Elementbauweise. Und jetzt das Besondere. Jede Glasplatte im Stahlrahmen musste individuell geformt sein, damit diese Effekte wirken können. Das bedeutete, es mussten über 1100 Unikate hergestellt werden und einige der größten Platten sind 4 Meter breit und 5 Meter hoch. Und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie viel so etwas kostet, jede von ihnen kostete etwa 72.000 Euro. Jetzt nochmal rückblickend, 80 Millionen war der erste Kostenvoranschlag für den kompletten Bau dieser Elbphilharmonie. Damit das Innere sich trotz der Glasfassade nicht aufheizte, wurden die Platten mit unzähligen basaltgrauen und reflektierenden Chrompunkten bedruckt. Dadurch reflektierten die Platten etwa 25% der Wärmeeinstrahlung. Das Tageslicht kommt ins Innere und gleichzeitig kann man ungehindert nach draußen sehen. Also für alle, die mal Hamburg besuchen wollen, wunderschöne Stadt. Kleiner Tipp hier am Rande. Ihr könnt euch ein kostenloses Ticket besorgen und ihr könnt mit der Rolltreppe nach oben auf die Plaza fahren. Und hier habt ihr wirklich einen wunderschönen 360 Grad Panoramablick und das auf einer Höhe von 37 Meter. Und ihr seht die Hafencity, ihr seht die Speicherstadt und ihr seht natürlich auch die Stadt selber. Und meiner Meinung nach ist das einfach etwas, was man auf jeden Fall gemacht haben muss. So, also so viel zum Bau, zu den Besonderheiten, also auch technische Meisterleistungen, alleine wenn wir uns die Akustik anschauen oder auch wirklich die unterschiedlichen Glasplatten, 1100 Unikate, unterschiedlich angeordnet, unterschiedlich gefertigt, also wirklich beeindruckend. So, und weil ich es ja jetzt schon gesagt habe, und wenn wir schon über 72.000 Euro teure Glasscheiben sprechen und dann noch einen extra eingeflogenen Akustikexperten haben, dann war das Projekt, dieses Bauprojekt, höchstwahrscheinlich sehr komplex und natürlich nicht billig. Denn es kam nämlich auch zu einigen Problemen beim Bau der Elbphilharmonie. Denn die Umsetzung der Pläne war noch viel komplizierter, als alle am Anfang dachten. Am Ende wurden die technischen Herausforderungen um einiges unterschätzt. Es kam immer wieder zu Anpassungen und Änderungen am Design der Elbphilharmonie. Und das, wie wir es in der Baubranche leider öfter erleben. Erst während der ersten Bauphasen, als die Planungen eigentlich schon längst abgeschlossen sein sollten. So, und was ist daran problematisch? Dafür müssen wir uns mal die Organisation des ganzen Bauprojekts etwas genauer ansehen. Denn am Bau der Elbphilharmonie waren über 300 verschiedene Gewerke beteiligt. Glasbau über Fassadeninstallation bis hin zu Elektrik und Sanitär, Rohbau und so weiter. Und wann immer Änderungen am Design vorgenommen wurden, mussten alle davon ihre Pläne ändern. So, und viele Gewerke damals arbeiteten halt mit eigenen 2D-Plänen. Verständlich also, dass wenn jeder mit diesen Plänen arbeitet, schnell Frust entsteht. Vor allem, wenn ständig neue Berechnungen notwendig waren und man Pläne anpassen musste. Beispielsweise, wenn die Architekten die Dachneigung etwas angepasst haben. So, und solche Änderungen und dadurch entstehende Diskussionen führten dazu, dass sich der Bauprozess an sich immer mehr verzögerte. Fristen wurden gedehnt, Verträge mussten für viel Geld verlängert werden oder auch angepasst werden und so langsam wurde auch klar, dass auch der finanzielle Rahmen des Projekts nicht gehalten werden konnte. Also, wie gesagt, die ursprüngliche Budgetschätzung von 2001-2002 mit etwa 77 Millionen hielt sich nicht lange. Und das sollte noch für große Probleme sorgen. Deswegen kommen wir zur Finanzierung der Elbphilharmonie. So ein großes Problem des Großprojekts war die anfängliche Intransparenz. Es stand lange nicht fest, wer das Projekt überhaupt finanzieren sollte. Sollte es privat sein? Sollte es öffentlich sein? Sollte das die Stadt machen? Letztendlich übernahm die Stadt Hamburg den größten Teil. Aber es waren auch private Investoren beteiligt und das nicht in unerheblicher Zahl. Einigen von euch stellt es bestimmt schon die Nackenhaare auf. Mehrere private Investoren bei so einem Projekt? Ob das gut gehen kann? Ja, leider ist es halt schiefgegangen. Schon 2005 stiegen die voraussichtlichen Baukosten auf 114 Millionen. Doch dabei blieb es nicht. 5 Jahre später kam die Hiobsbotschaft. Es würde insgesamt 800 Millionen Euro kosten, die Elbphilharmonie wie geplant fertigzustellen. Eine Summe, die selbst bei großen Projekten schwer zu begreifen ist. So langsam schwang die Begeisterung der Hamburger in Ärger um. Es hagelte Kritik für alle Verantwortlichen, vor allem von Seiten der Steuerzahler selbst. Schließlich finanzierten sie das neue Wahrzeichen mit. Denn die Stadt, also die Hamburger Stadt, übernahm einen großen Teil davon. Und der Druck auf die Stadt stieg also weiter an. Hamburg reagierte und stellte öffentlich ein Modell der Elbphilharmonie aus über 20.000 Klemmbausteinen aus. Zusammen mit Infomaterial sollte den Einwohnern der Stadt bewusst gemacht werden, wie komplex der Bau ist. Ein richtiger Schritt. Aber die Finanzierungsfrage war immer noch nicht geklärt. Die Stadt Hamburg versuchte nachträglich mit den Architekten, den Bauunternehmern und vor allem den privaten Investoren zu verhandeln. Die Mehrkosten von über 700 Millionen sollten gemeinsam von allen Beteiligten getragen werden. Eine schnelle Einigung? Leider Fehlanzeige. Letztendlich kam es, wie es kommen musste. Die einzelnen Parteien zogen vor Gericht und da ein Gerichtsprozess nun mal dauern kann, kam es währenddessen zu einem kompletten Baustopp. Nicht nur das, die Kosten zur Fertigstellung stiegen dadurch natürlich weiter an. Denn eine stillstehende Baustelle kostet trotzdem Geld. Nach einem Schiedsverfahren und langen Verhandlungen kam es endlich zu einer Übereinkunft. Die Mehrkosten wurden von allen gemeinsam getragen und der Bau letztendlich fortgesetzt. Im Jahr 2017 konnte die Elbphilharmonie endlich feierlich eröffnet werden. Also, kommen wir zu einem Schlussfazit. Die Hamburger, meiner Meinung nach, freuen sich sicherlich, denn letztendlich konnte die Elfi, so wie sie liebevoll von den Hamburgern genannt werden, trotz aller Probleme fertiggestellt werden. Heute ist sie einer der bekanntesten Bauwerke der Neuzeit. Als Fazit möchte ich dir hier einfach mal ein paar Fakten zum Bauprojekt zusammenfassen. Also, die ursprünglich geplanten Kosten, also so die ersten Kostenvoranschläge, waren bei ca. 77 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf 866 Millionen Euro. Also eine mehr als Verzehnfachung der Kosten. Und die ursprüngliche Bauzeit war mit 3 Jahren angesetzt. Tatsächlich hat es 10 Jahre gedauert. Also Faktor 3. Und natürlich, weil sich die Bauzeit auch sehr stark verzögerte, hatte es auch finanzielle Konsequenzen. Jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Wie konnten sich die Beteiligten am Anfang denn so verschätzen? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel. Es war nun einmal ein sehr komplexes Bauprojekt und die Integration eines modernen Konzerthauses in eine bestehende Struktur galt als nie dagewesene Herausforderung. Noch dazu kam ein schwieriger Standort der Baustelle direkt am Wasser. Den Großteil der Probleme verursachten wohl die Änderungen der einzelnen Gewerke an der Elbphilharmonie, vor allem durch die Architekten nach Baubeginn. Da eher nebeneinander und nicht miteinander gearbeitet wurde, wie es leider noch heute oft üblich ist, gab es dadurch immer wieder Verzögerungen. Noch dazu kam die allgemeine Schwierigkeit der Umsetzung an sich. Man schätzte die individuellen Besonderheiten, wie zum Beispiel die Glasplatten und die Karte der Fassade, völlig falsch ein. Ob Material, Zeit oder Komplexität. Die anfänglichen Schätzungen der Verantwortlichen lagen weit abseits der Realität. Statt 3 Jahre dauerte der Bau 10 Jahre. Also ein Langzeitprojekt. Wir wissen schon von anderen Großbauprojekten, beispielsweise dem Berliner Flughafen, dass es hier ganz eigene Schwierigkeiten gibt. Über einen längeren Zeitraum schwanken Material- und Personalkosten. So etwas vorherzusehen, ist so gut wie unmöglich. Zwar hatte man sich erfahrene Projektpartner ins Boot geholt, aber durch all die Innovationen und technischen Herausforderungen konnten selbst die Experten keine Garantien geben. Ein so großes, nie dagewesenes Projekt hält immer Überraschungen bereit. Noch dazu ist das Bauwesen in Deutschland mittlerweile bekannt dafür, bei Großbauprojekten in Sachen Prestige schnell übers Ziel hinauszuschießen. Man werfe nur einen Blick in Richtung Stuttgart 21, wobei ich auch da sagen muss, dass wenn einmal fertig ist, wow, das wird der coolste Bahnhof in Deutschland. 100%. Auch dort Bauzeit, brutal explodierende Kosten, sind dann aber zweitrangig. Hauptsache, man möchte etwas Spektakuläres erschaffen und etwas für die Nachwelt hinterlassen. Allerdings nimmt natürlich auch da die Baubranche gewisse Risiken mit auf sich, die nicht unbedingt immer sein müssten. Einerseits bekommen wir dadurch immer wieder faszinierende und einzigartige Bauwerke, wie die Elbphilharmonie in Hamburg. Andererseits würden sich viele sicher eine zumindest realitätsnahe Planung wünschen. Oder einfach mal ein bisschen Plansicherheit. Gerade bei Projekten, die von öffentlicher Hand in Auftrag gegeben werden, wären wir als Steuerzahler dankbar, wenn unsere Steuergelder zumindest transparent und vernünftig investiert werden. Spannendes Projekt. Meiner Meinung nach ist es immer so, dass wenn sich die Politik einmischt, wenn es um öffentliche Bauprojekte geht, dann wird es meiner Meinung nach immer ein bisschen teuer. Denn häufig haben wir immer noch dieses Problem bei öffentlichen Bauvorhaben, dass dieses Vergabeverfahren einfach meiner Meinung nach nicht wirklich richtig ist. Denn häufig sind die Bauherren dazu angehalten, demjenigen Anbieter den Zuschlag zu erteilen, sondern das billigste Angebot macht. Und dabei braucht es natürlich auch keinen hohen Sachverstand, um einfach zu wissen, dass billig in vielen Ebenen nicht gut ist und im schlimmsten Fall sogar teuer ist und zusätzliche Kosten verursacht. Und hinzu kommt noch, ist eine Baustelle einmal im Verzug, können bereits beauftragte Firmen abspringen. Und eine erneute Ausschreibung ist dann immer wieder fällig und das wird dann ebenfalls wieder teuer. Von dem her, öffentliche Bauvorhaben, und meiner Meinung nach ist da auch nichts wirklich in Sicht, was es besser macht. Und ja, große Bauvorhaben, große Bauprojekte von öffentlicher Hand, die gehen ins Geld. Ich hoffe, du konntest einen kleinen und schönen Einblick in den Bau, also auch das Bauwerk an sich, der Elbphilharmonie bekommen. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Global Podcast. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald.